Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Drei Weltmeisterschaften im Wintersport dieses Wochenende, die beschäftigen uns hier natürlich. Wir sprechen mit dem Sportdirektor der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft, nicht allein übers Sportliche, auch über die schweren Querelen im Verband. Sollte Deutschland sich für Olympische Sommerspiele 2032 bewerben, dann wohl mit dem Konzept aus der Region Rhein-Ruhr. Warum das selbst die Grünen in NRW freut, das besprechen wir hier. Kein halbes Jahr vor Olympia in Tokio stellt die chinesische Anti-Doping-Agentur wegen des Coronavirus die Tests ein. Wir fragen ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt nach seiner Einschätzung, was das bedeutet. Wir starten aber mit der Fußball-Bundesliga. Die neu wiedergefundene Heimstärke des 1. FC Köln traf in der Bundesliga heute Nachmittag auf den Rekordmeister, den FC Bayern. Nach dem Sieg von RB Leipzig gestern mussten die Bayern in Köln gewinnen, damit sie die Tabellenführung wiederhaben können. Mission geglückt, wie berichtet Armin Lehmann.
Das war eine Offensivgala der Bayern allererster Güte. Allerdings nur in der ersten Halbzeit. Da hätten die Bayern höher als nur mit 3:0 führen können. Immerhin schafften sie dieses Resultat schon nach 12 Minuten. Lewandowski, Coman und Gnabry waren da die Torschützen. Im zweiten Durchgang wehrte sich der FC, spielte deutlich besser, hatte gute Tormöglichkeiten. Aber die Bayern erneut durch Gnabry erstmal mit dem 4:0, ehe Marc Uth immerhin den Ehrentreffer für den FC erzielen konnte. Am Ende ein auch in dieser Höhe hochverdientes 4:1 für die Bayern.
Und Bayerns Torhüter Manuel Neuer sagte nach dem Spiel zur Chancenverwertung:
Wir hätten, glaube ich, insgesamt vielleicht 10 Tore schießen können. Ist klar, dass da noch nicht jeder reingeht. Das ist normal im Fußball, aber wir haben auch einiges zugelassen und ja, hätten auch viel mehr kassieren können.
Marc Uth erzielte den Ehrentreffer für die Kölner. Seine Analyse der Niederlage:
Es war nicht nur die Anfangsphase, es war eine komplette erste Halbzeit, die einfach uns überfordert hat. Zweite Halbzeit war sehr, sehr gut. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt und gezeigt, dass wir niemals aufgeben und waren den Fans auch noch was schuldig, würde ich sagen. Erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht, zweite Halbzeit war gut.
Und im Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga steht es noch 0:0 zwischen Mainz und Schalke. 54 Minuten sind da gespielt. In der zweiten Liga musste sich der abstiegsgefährdete Karlsruher SC heute mit einem 1:1 gegen Osnabrück begnügen. Günter Schroth.
Der KSC war nicht in der Lage, trotz Überzahl und trotz Pausenführung diesen Sieg zu sichern. Schon nach einer halben Stunde musste Gästestürmer Assane Cissé mit Rot vom Platz. Er hatte Dirk Karlsson mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Den anschließenden Elfmeter schoss Marvin Wanicek zu harmlos. Osnabrücks Torhüter Philipp Kühn konnte den Ball abwehren. Dennoch die 1:0-Führung für den KSC durch Philipp Hoffmann kurz vor der Pause. Danach aber stellten die Karlsruher das Fußballspielen ein, wollten das 1:0 über die Zeit bringen und wurden folgerichtig bestraft. Nach 93 Minuten erzielte Marcos Alvarez den verdienten Osnabrücker Ausgleich zum 1:1.
Im Tabellenmittelfeld besiegte Darmstadt Sandhausen mit 1:0 und Holstein Kiel gewinnt bei Erzgebirge Aue mit 2:1. Und auch das war ein Thema des Wochenendes. Rassistische Beleidigungen am Freitagabend in der dritten Liga beim Spiel Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers. Ein Zuschauer sorgte mit seinen Rufen gegen Würzburg-Spieler Leroy Quadwo für einen Aufschrei. Wie sich das anfühlt, auf dem Platz wegen seiner Hautfarbe so angegangen zu werden, das schilderte Leroy Quadwo gestern Abend im ZDF-Sportstudio.
Das ist das erste Mal, dass sowas mir widerfahren ist. Das ist ein Erlebnis, das kann man nicht in Worte beschreiben. Ich glaube, das kann man niemandem zumuten. Jeder reagiert darauf anders. Aber ich persönlich war da einfach sauer in dem Moment, enttäuscht, verwundert, dass es überhaupt sowas noch gibt im Stadion, dass es sowas möglich ist. Ja, und ich kann einfach nur jedem raten, der daneben sitzt oder daneben steht, dass man da schnell handelt.
Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Das Publikum reagierte mit Nazis rausrufen. Das habe ihm sehr geholfen, sagte Quadwo. Auf die Frage von Moderator Jochen Breyer, ob Teams bei solchen Vorfällen geschlossen vom Platz gehen sollten, sagte er:
Ja, ich denke schon, weil der Fußball hat eine große Macht und wir sollten einfach alle dann zusammenrücken und sagen, hey, so geht's nicht weiter und spielen wir halt einfach nicht.
Leroy Quadwo im ZDF-Sportstudio. Die Biathleten sind mittendrin in ihren Weltmeisterschaften in Antholz in Südtirol. Es war schon klar, dass der erfolgsverwöhnte deutsche Verband die Ansprüche etwas zurückschrauben muss im Jahr nach Laura Dahlmeiers Rücktritt. Heute konnte der DSV die erste Medaille in Antholz feiern. André Siems.
21.000 Fans im Stadion, schwarz-rot-goldene Fahnen. Denis Herrmann überholt in der letzten Kurve die Norwegerin Olsbu Røiseland und gewinnt Silber.
Letzten Schießen, da weiß ich schon hinten raus, wo die Ente fett, da geht es nochmal um die Wurst. Es wurden dann auch ein paar Fehler geschossen und dann habe ich nochmal einen schönen Fight gehabt am Ende.
Den Zweikampf mit der Norwegerin hat Herrmann für sich entschieden, weil sie konzentriert geschossen hat. Trotzdem, 3 Strafrunden, hätte der letzte Schuss im Stehendanschlag gesessen, wäre auch Gold drin gewesen.
Ja klar, hätte es schon klappen können. Also ich bin schon mit dem Bewusstsein hin, wenn ich jetzt nochmal ganz vorne eingreifen will, muss ich schon null bleiben. Das war natürlich auch der Fokus, aber ich meine, die vorne, das sind natürlich jetzt auch nicht die langsamsten Schützen, die sich da extrem viel Zeit lassen. Da muss man schon auch dann wirklich hintereinander weg sein, Zeug machen. Klar, schade, letzter Schuss. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden und überglücklich mit Silber.
Es war ein starkes deutsches Mannschaftsergebnis, denn Vanessa Hinz kam als 5. und Franziska Preuß als 7. ins Ziel. Beim Sieg der Italienerin Dorothea Viera. Endlich mal ein schwarz-rot-goldenes Jubelrennen, auch für Trainer Florian Steirer.
Wir haben schon gehofft, dass das funktioniert. Es ist die letzten Wochen immer stetig bergauf gegangen. Es hat auch mit Schießen sehr, sehr gut funktioniert. Ist allerdings generell der ganzen Mannschaft stetig bergauf gegangen. Eigentlich war ein richtig geiles Mannschaftsergebnis heute auch.
Im Verfolgungsrennen der Männer hat nur ein Deutscher geglänzt, Arnd Peiffer. Bis zum Schluss blieb er an den Besten dran, schoss nur einmal daneben und kam auf Platz 5.
Ja, ich glaube, es war ein gutes Rennen. Klar, ein Fehler. Der hätte nicht unbedingt sein müssen beim ersten Schießen, aber mit 95% Trefferleistung würde ich sagen, eher eine gute Leistung. Die vorne haben halt nicht viel zugelassen, das muss man ganz klar sagen. Also die Tür ist für mich heute nicht aufgegangen. Keine Chance, da ranzukommen.
Neuer Weltmeister wurde der Franzose Emilien Jacquelin.
Russland darf ja eigentlich für die kommenden Jahre kein Sportgroßevent austragen wegen wiederholten orchestrierten Dopingtricksereien. Die Rodel-WM ist eines der Großereignisse, die in Russland nicht mehr entzogen werden konnten. Gerade findet sie in Sotschi statt. Und da gab es heute eine überraschende Wendung in der Teamstaffel. Carsten Schellhorn.
Als die Starterin der favorisierten russischen Teamstaffel Ekaterina Katnikova im Ziel das Touchpad verpasste, war klar, Russland wird disqualifiziert, Gold für Deutschland. Richtig stark bei den Deutschen Starterin Julia Taubitz mit gutem Vorsprung vor Lettland. Dann nochmal zittern, weil Johannes Ludwig den Vorsprung fast vollständig hergab. Doch am Ende war auf die frisch gebackenen Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Beneken wieder mal Verlass. Gold in der Teamstaffel mit über 0,3 Sekunden Vorsprung. Am Mittag schrammte Johannes Ludwig im Einzelwettbewerb der Männer knapp an einer Medaille vorbei, wurde 4. Titelverteidiger Felix Loch landete sogar nur auf Platz 9.
Weltmeister wurde der Russe Roman Repilov und Christoph Hafer und Christian Hammers haben EM-Bronze im Zweierbob gewonnen. Europameister wurden die Letten Oskars Kilbermanis und Mattis Miknis. Ebenso wie in weiten Teilen Deutschlands blies heute der Wind auch am Kulm in Österreich. Keine guten Bedingungen für die Skiflieger. Der 2. Durchgang dort wurde abgebrochen. Raimo Hinsdorf.
Der Wind spielte am Kulm den großen Spielverderber. Am Ende zählte nur ein Durchgang fürs Tagesklassement. Erster Heimsieg für den Österreicher Stefan Kraft beim Skifliegen in Bad Mitterndorf und ein 6. Platz für Karl Geiger, der im letztlich abgebrochenen Finale vom Windpech verfolgt war. Nach dem Abbruch gingen für den Oberstdorfer also seine 225 Meter aus dem ersten Versuch in die Wertung. Stefan Kraft hat mit seinem Tagessieg vor Ryuyo Kobayashi und dem Slowenen Timi Seitsch natürlich auch die eigene Weltcup-Gesamtführung weiter ausgebaut. Stefan Leier als 10. noch in den Top 10, Markus Eisenbichler und Pius Paschke auf den Rängen 16 und 17.
Es sind episch schwierige Zeiten für die deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft. Sportlich sind die großen Glanzzeiten vorbei. Noch schwerer wiegt die Krise im Verband. Nicht nur die Präsidentin ist zurückgetreten, es gibt auch nur noch ein Rumpfpräsidium aus 2 Mitgliedern. Der Schatzmeister bezifferte eine Finanzlücke ab dem Frühjahr auf 400.000 Euro. Möglicherweise reicht das Geld nur noch bis in den Herbst. Der Deutsche Olympische Sportbund schickte Wirtschaftsprüfer in die Geschäftsstelle. Alles nicht erfreulich für die Athletinnen und Athleten, die gerade in Salt Lake City bei der Weltmeisterschaft antreten müssen. Die Erwartungen waren entsprechend niedrig. Die Bronzemedaille von Patrick Beckert über die 10.000 Meter sorgte dann doch für große Freude im deutschen Team. Ich habe den Sportdirektor der DESG kurz vor der Sendung in Salt Lake City erreicht und ich habe Matthias Kulig als erstes gefragt, hat Patrick Beckert bei Ihnen ein paar Steine vom Herzen kullern lassen?
Naja, also im Prinzip ist eher Patrick sehr glücklich über seine Medaille und natürlich hat er sich sehr klar und deutlich darüber geäußert, dass er nach der verpassten Medaille letztes Jahr sich aufrichten musste, sich durchkämpfen musste durch die neue Saison und aber eben zum Schluss diesmal belohnt wurde. Und insofern, ja, ich denke schon, dass er einfach diesen Lohn jetzt eingefahren hat für die Arbeit, die er reingesteckt hat.
Was bedeutet das Ganze denn für Sie und den Verband?
Für uns bedeutet es ganz einfach, dass der Plan auch mit Patrick, einer der Athleten, die sich eben ja auf einem individuellen Weg befinden, aufgegangen ist, in einer sehr guten kooperativen Zusammenarbeit zu Beginn der Saison die Rahmenbedingungen füreinander abgesteckt, zusammen mit dem Bundestrainer, auch mit mir, welche Voraussetzungen braucht Patrick, um seine Leistung zu entwickeln. Da ist er sehr klar und auch ja trotzdem eher sogar, ich würde sagen, sehr einfach, denn er sagt, er braucht einen guten Trainingspartner, er hat optimale Bedingungen in Erfurt und er braucht halt eben einen Verband, der hinter ihm steht, den hat er auch und konnte seinen Weg gehen, war im ständigen Kontakt mit uns oder mit dem Bundestrainer vorrangig auch, der ihn ja auch auf dem Eis hier coacht und hatte aus meiner Sicht auch optimale Rahmenbedingungen, um eben die Leistung abrufen zu können.
Wir haben ja schon über Probleme im Verband gesprochen. Ich habe das in der Anmoderation erwähnt. Es geht zum Beispiel um die fehlende Verbandsführung, aber auch um Geld und man kann schon auch sagen, die Zukunft des ganzen Verbandes. Wie sehr belastet das denn die Athletinnen und Athleten auch bei so einer WM in der Vorbereitung auch?
Die Athleten kriegen das natürlich mit. Wir versuchen die Situation, die tatsächlich nicht ganz einfach ist im Verband, weitestgehend von den Athleten und von den Trainern wegzuhalten. Gerade bei uns geht es einfach darum, die Vorbereitung auf die Saisonhöhepunkte zu gestalten. Wir befinden uns im Leistungssport im positiven Wettstreit mit anderen Nationen und hier muss einfach der Fokus auf den Sport liegen. Trotzdem beschäftigt die Situation die Athleten. Sie haben einen Athletensprecher mit Moritz Geisreiter, der ihnen immer zur Verfügung steht, versucht auch Informationen eben zu vermitteln. Mit Moritz Geisreiter stehen wir auch im Kontakt und versuchen da auch natürlich seine Hinweise wahrzunehmen. Passt auf, jetzt wäre einfach ein Hinweis direkt an die Sportler auch wichtig. Dem versuchen wir auch gerecht zu werden, haben mit den Sportlern auch Kontakt aufgebaut, weil ja doch auch einiges an Berichterstattung gelaufen ist und versuchen dort einfach auch die nötige Ruhe für die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt reinzubringen. Ja. Das ist, glaube ich, gelungen. Man muss auch ehrlich sagen, dass natürlich die Sportler die Situation beschäftigt. Der Fokus konnte hier aber wunderbar oder sehr gut auf die sportliche Leistung gelegt werden. Das hat das Wochenende auch bewiesen.
Ein paar Turbulenzen haben die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch mitbekommen, zum Beispiel auch rund um einen Streit mit Claudia Pechstein. Claudia Pechsteins Lebensgefährte Matthias Große ist der bisher einzige Kandidat für die Präsidentenwahl Ende März. Auch sie haben sich mit den beiden schon öffentlich gezankt. Große warf ihnen unter anderem schlechten menschlichen Umgang vor. Würden Sie unter einem Präsidenten Große weitermachen?
Ja, die Frage stellt sich mir hier an der Stelle gar nicht. Denn wie Sie gerade selber gesagt haben, wir haben eine außerordentliche Verbandsversammlung in wenigen Wochen, Ende März, zu der eben Herr Große sich als Kandidat für das Präsidentenamt aufgestellt hat oder positioniert hat. Ich denke schon, dass es auch weitere Personen gibt, die aus den Verbandsstrukturen heraus Verantwortung übernehmen wollen in der Situation. Und insofern muss man da einfach draufschauen und abwarten, was passiert.
Wissen Sie von weiteren Kandidaten, die Sie uns nennen können?
Konkret nicht. Allerdings ist es so, dass wir aus den Verbandsstrukturen heraus doch auch Stimmen vernehmen, die sagen, sie sind bereit, jetzt in der schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen. Bin mir sicher, dass dort auch entsprechende Gespräche laufen. Wir sind aber im sportlichen Bereich eben bestrebt, ja, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Weltspitzenleistung zu entwickeln. Und da haben wir genug zu tun momentan.
Es wurde ja in den vergangenen Monaten tatsächlich manchmal vermittelt, dass das Duo Pechstein-Große einer der größten Gräben im Verband ist. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, das will ich so nicht bewerten. Im Prinzip ist es so, dass es natürlich dieses Duo seit vielen Jahren gibt. Ich denke auch, dass man bei Claudia einfach auch ehrlich sagen muss, Claudia ist ja eine lebende Legende. Legenden werden ja erst Legenden, wenn sie nicht mehr da sind. Aber an der Stelle muss man einfach sagen, Claudia ist weiterhin aktiv, hat auch wieder unter Beweis gestellt, dass sie unter die Top 8 laufen kann am gestrigen Tag und ist einfach eine Ausnahmeathletin. Und diese Ausnahmeathletinnen oder Athleten, die gibt es nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte. Und insofern muss man diese Leistung, diese sportliche Leistung anerkennen. Aber man sieht eben auch, dass dort Bestrebungen vorhanden sind, um eben auch Verantwortung im Verband zu übernehmen. Das ist eigentlich ja was Positives. Andererseits muss man eben auch beachten oder beobachten, wie die Strukturen gerade auch bewertet werden. Und da muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, bin ich schon auch etwas kritisch. Denn wenn ich eben lese oder in der Medienberichterstattung höre, dass wir eben auf internationale Expertise verzichten sollten, und dann machen mir schon Gedanken, weil ich ganz einfach sehe, dass ein Bart Schouten, holländischer Trainer, in einer der erfolgreichsten Trainer der Welt in Kanada, mit den kanadischen Trainern eigentlich Kanadier geworden ist, ein holländischer Trainer, der in Japan jetzt gerade arbeitet, Johan de Witt, auch mit dem japanischen Verband, tolle Leistungen erzielt und auch eben integriert, auch die japanischen Trainer integriert. Und das Gleiche wir ja eben auch versuchen. Und was sollen sich diese Trainer denken, die bei uns eben Fuß fassen, die ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland versetzen oder verlegen und dort so angeprangert werden? Das, finde ich, ist ein falsches Bild, denn wir sind im Hochleistungssport angewiesen auf Expertise, in unserer Situation tatsächlich auf internationale Expertise angewiesen. Wenn man den Vergleich zieht zum Bob- und Schlittenverband Deutschland, der seine Expertise auch ins Ausland bringt oder trägt, weil er eben so erfolgreich ist. Das ist im Leistungssport eben so, dass es international darum geht, zusammenzuarbeiten mit Leuten, die wirklich viel Ahnung von den Sportarten haben. Und diese Expertise holen wir uns auch dazu momentan, weil wir darauf angewiesen sind, aber im positiven Sinne, denn wir müssen uns zum einen besinnen auf deutsche Stärken, die es in der Vergangenheit ja durchaus gab, aber wir brauchen auch den Blick nicht verklären, denn wir sind momentan eben nicht in der Weltspitze oder nicht ausreichend in der Weltspitze, mit Ausnahme eben von Patrick und vielleicht auch Nico Ihle, Joel Dufter. Das sind die zwei weiteren, die im Hinblick auf 22 auch Erfolge erzielen können. Aber wir sind halt momentan nicht Weltspitze und wir wollen es aber wieder werden. Und das ist unsere Aufgabe. Und dazu brauchen wir internationale Expertise. Und das macht mir tatsächlich momentan Sorge, wenn ich die Berichterstattung einfach so lese.
Matthias Kulig, Sportdirektor der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft bei uns im Deutschlandfunk. In der Handball-Bundesliga festigte der THW Kiel durch einen klaren 35:23 Sieg gegen Stuttgart die Tabellenführung. Das Duell der Verfolger Berlin und Magdeburg war deutlich knapper. Guido Ringel.
Wie so oft in letzter Zeit waren die Füchse vorn. Diesmal mit 25:24, auch dank der 6 Treffer des überragenden Paul Drucks.
Riesenrespekt an die Jungs vom SCM, die haben heute genauso stark gekämpft wie wir. Ich glaube, da können sich beide Mannschaften nichts vormachen, war richtig gutes Handballspiel und zum Schluss, glaube ich, zahlt sich dann die Länge, die wir da im Innenblock hatten, auch aus.
Dank der Hilfe des neuen 2-Meter-15-Mannes Christopans reichte es zum Erfolg. Während Magdeburg um Trainer Bennett Wiegert mit leeren Händen dasteht.
Gefühlt lassen wir vielleicht einen Freien zu viel liegen. Vielleicht bringt uns das um ein besseres Ergebnis, aber unsere Sportart ist halt wirklich von Kleinigkeiten abhängig.
Und so war es vielleicht eine Parade mehr beim Berliner Heinevetter, die den Unterschied machte. Der Füchse-Torhüter hielt vor allem in der zweiten Halbzeit überragend.
Lemgo siegte gegen Minden 31:26. Im Deutschen Volleyballverband stand heute das Pokalfinale an. Serienmeister Berlin ist dabei gegen Düren seiner Favoritenrolle gerecht geworden, ein 3:0-Sieg. Die deutschen Badmintonfrauen haben bei der Europameisterschaft in Frankreich den erhofften Coup verpasst, mit einer 1:3-Finalniederlage gegen Dänemark. Allerdings bescherte die Silbermedaille die Qualifikation für die WM. Sehr unwahrscheinlich, dass eine der aktuellen Nationalspielerinnen noch aktiv sein wird bei den Olympischen Sommerspielen 2032. Ganz hypothetisch könnte das ein Heimspiel werden. Um die Austragung dieser Spiele will sich Deutschland möglicherweise wieder bewerben. Unter der Woche äußerte sich der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes dazu. Berlin sei für 2032 aus dem Rennen. Sollte es zur Bewerbung kommen, dann steht die Initiative des Unternehmers Michael Mronz hoch im Kurs, also Spiele an Rhein und Ruhr. Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Vizefraktionschefin der Grünen im NRW-Landtag sprechen. Die Grünen haben ja in einem Landtagsbeschluss im vergangenen Jahr für eine Bewerbung gestimmt. Erste Frage an Josephine Paul. Hat sie das diese Woche in Jubelstimmung versetzt?
Das hat uns natürlich gefreut. Das ist ein schönes Signal für die Region. Das ist ein schönes Signal dafür, dass auch der DOSB sieht, Nordrhein-Westfalen ist ein Sportland. Wir sind ein sportverrücktes Land, eine sportverrückte Region. Also dementsprechend ja, natürlich Freude in Jubelstimmung. Das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Auch Ihre Partei hat ja im vergangenen Jahr im Landtag für eine Olympia-Initiative NRWs gestimmt. Sind die Olympischen Spiele jetzt etwa grünes Programm?
Wir haben ganz klare Leitplanken auch damit versehen, weil wir sagen, ja, man kann sich auch für Sportgroßereignisse bewerben, aber das muss natürlich unter ganz bestimmten Kriterien erfolgen, und zwar nachhaltigen Kriterien, was die Frage von Ökologie angeht, aber auch die Frage finanzieller Transparenz und der Frage sozialer Standards.
Da möchte ich mal ganz kurz reingrätschen, Frau Paul. Nachhaltigkeit versus Großevent. Da würden jetzt viele sagen, das widerspricht sich völlig.
Naja, man kann die Meinung vertreten, das nachhaltigste Sportevent ist das, was nicht stattgefunden hat. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, naja, Sportevents sind aber etwas, was erstens für die Sportlerinnen und Sportler, und daran sollte man immer denken, daran sollten sich Olympische Spiele im Übrigen auch orientieren, dass es für die Sportlerinnen und Sportler ist. Und andererseits ist es aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es hat ja auch ein großes verbindendes Element. Und ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, möchte man versuchen, auch Sportgroßevents auszurichten, die nachhaltigen Kriterien, soweit das möglich ist, folgen? Oder möchte man sagen, wir möchten uns daran nicht beteiligen, wohl wissend, dass sportgroße Ereignisse dann in Regionen der Welt stattfinden, wo weder Menschenrechte noch Nachhaltigkeitskriterien die allererste Geige spielen?
Ich höre daraus, dass die Grünen in NRW da nicht die Spaßbremse sein wollen.
Was heißt nicht die Spaßbremse? Wir glauben, dass das natürlich eine Chance für die Region sein kann. Andersrum können aber Olympische Spiele in Rhein-Ruhr möglicherweise auch eine Chance für die Idee von Olympischen Spielen sein. Wir haben viel Negatives in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehört. Korruption, die Frage von Gigantismus, die Frage von Umweltzerstörung und die Frage, die sich natürlich mit Rhein-Ruhr verknüpft ist. Kann das eine Initiative sein, die auch für die olympische Bewegung so eine Abkehr bedeuten kann? Wir haben vielleicht nicht ganz so viel Sportstätten, wie immer kolportiert wird, aber wir haben viele Sportstätten. Das heißt, wir müssen nicht uferlos neue Sportstätten bauen. Das ist eine gute Nachricht. Und wir sagen ja, wir sind eine Region und wir legen ein Konzept an, was, wenn wir uns bewerben würden als Region, eher darauf setzt zu sagen, hey, wir sind klein, aber fein und nicht eben gigantisch und wollen nicht punkten mit irgendwelchen Tempeln des Sports, die anschließend zu weißen Elefanten werden, die keiner mehr braucht.
Hätten Sie nicht Sorge, dass die Grünen in NRW dann dem IOC dazu verhelfen, das nachhaltige Etikett aufzukleben?
Das IOC muss, glaube ich, nochmal auch deutlich machen, ob es das wirklich will. Es geht nicht nur darum, dass wir versuchen, dem IOC ein grünes Etikett aufzukleben, sondern es geht auch darum, in Gesprächen mit dem IOC herauszufinden, wie ernst ist es dem IOC wirklich. Denn das ist in der Tat etwas, was für uns auch ausschlaggebend mit ist, wie wir auch weiter diese Bewerbung begleiten. Es kann nicht sein, dass das IOC jetzt einmal gesagt hat, wir verändern so ein bisschen was an den Kriterien. Aber das, was die großen Kritikpunkte sind, Stichwort Transparenz, Stichwort Korruption, Stichwort Compliance, Stichwort auch, wie haltet ihr es denn wirklich mit der Nachhaltigkeit, dass das alles im Grunde genommen nur Sonntagsreden sind, sollte sich so ein Eindruck verdichten, dann müssen natürlich auch wir unsere Positionen überdenken. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es der richtige Weg, miteinander erstmal zu diskutieren, kriegt man Sportgroßereignisse eigentlich auch nachhaltiger hin und will man diesen Weg nicht gemeinsam gehen?
Was ist für Sie eine rote Linie in Sachen Ökologie?
Naja, rote Linien, das ist immer schwer zu definieren. In Nordrhein-Westfalen müssen wir eben nicht lauter Sportstätten neu bauen. Deswegen ist die Situation hier eine andere, als wenn wir beispielsweise darüber sprechen, uns für Olympische Winterspiele zu bewerben. Da hätte Deutschland zwar auch eine sehr gute Sportinfrastruktur, aber ich glaube, die Diskussion wäre hier eine ganz andere, wenn wir sagen müssten, wir müssen eigentlich hier alles komplett neu bauen. Das ist in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Deswegen ist das für uns Grüne eine Bewerbung, mit der wir auch leben können, wo wir sagen, okay, wir möchten das gerne konstruktiv, kritisch begleiten, aber eben auch deshalb, weil wir sagen, naja, Nachhaltigkeitskriterien sind an der Stelle schon ein Stück weit erfüllt, dass man eben nicht lauter neue Großvorhaben hat. Ganz klar ist aber auch die Frage von Infrastruktur, die sich ganz massiv stellt, nicht nur im Bereich der Sportstätten, sondern vor allem auch der Mobilitätsinfrastruktur. Diese Fragestellungen müssen auch ganz unabhängig von Olympischen Spielen geregelt werden. Sie müssen auch für mögliche Olympische und Paralympische Spiele geregelt werden, damit die Olympischen Spiele nicht im Stau stecken bleiben. Aber auch unabhängig von einer Bewerbung oder gar eines Zuschlags, diese Bereiche müssen wir dringend angehen für eine moderne Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur in NRW.
Jetzt haben Sie ja auch Kostentransparenz gefordert. Was lässt Sie daran glauben, dass das vorher überhaupt berechenbar ist?
Ich glaube, man muss einfach den Leuten reinen Wein einschenken. Man muss den Leuten sagen, Olympische Spiele kosten auch Geld. Sie haben auch einen Mehrwert, zum Beispiel dadurch, dass die Region sich präsentieren kann, aber auch, dass es ein schönes Sportfest sein kann, aber auch eben über die Olympischen Spiele hinaus, wenn es uns gelingt, vernünftige Nachnutzungskonzepte für die Sportinfrastruktur, aber eben auch vernünftige Verkehrskonzepte aufzulegen. Wir glauben, dass Olympische Spiele nur dann auch wirklich einen Vorteil für die Region bringen, wenn genau diese Frage der Nachnutzung, und da muss man den Leuten eben auch sagen, auch das kostet Geld. Aber dieses Geld wollen wir in die Hand nehmen, weil wir nicht nur für 3 Wochen Weltklasse-Sport hier das Geld in die Hand nehmen, sondern dafür unsere Region nachhaltig und langfristig nach vorne zu bringen.
Also Sie glauben tatsächlich daran, dass das Ganze sicher vorkalkulierbar ist. Die Beispiele aus den vergangenen Jahren oder sogar aus diesem Jahr in Tokio zeigen ja genau etwas anderes.
Das stimmt und das hat sehr viel damit zu tun, dass man ganz oft politische Preisschilder sozusagen dran klebt. Weil man vorher sagt, ach, das darf besser nicht so viel kosten. Da sagen wir mal lieber einen völlig illusorischen Preis, der niemals wird haltbar sein. Deshalb werbe ich ganz klar dafür, den Leuten zu sagen, Olympische Spiele kosten viel Geld. Weil es geht eben nicht nur um das olympische Budget, wo Herr Mronz ja sagt, wenn wir nur diese ganz klaren Durchführungskosten in den Blick nehmen, dann schaffen wir vielleicht sogar eine schwarze Null. Das Teure an solchen Großsportereignissen ist die Infrastruktur. Wenn man es aber schafft, dass man diese Infrastruktur auch vernünftig nachnutzen kann, weil wir neue Verkehrskonzepte damit realisieren können, weil es auch sportinfrastrukturell und für die Sportstätten einen Vorteil hat, dann, glaube ich, kann man das den Leuten auch durchaus sehr gut vermitteln. Man muss den Leuten aber reinen Wein einschenken und sagen, es wird niemals Olympische Spiele geben, die plus minus null rausgehen. Das ist alles schön Rechnerei und deshalb explodieren am Ende des Tages Kosten, weil man den Leuten vorher gesagt hat, ach, wenn man die ganzen Budgets kleinrechnet, auseinander nimmt und irgendwie ganz merkwürdig verrechnet, dann wird das schon nicht so teuer werden.
Wie wollen Sie die Bürgerinnen und Bürger beteiligen?
Bürgerbeteiligung ist einfach für uns ein absolutes Voraussetzungskriterium. Da müssen wir jetzt miteinander auch nochmal sprechen, wie man das gut machen kann. Ich glaube, allein die Frage von einer Bürgerbefragung ist nicht das, was wirklich Bürgerbeteiligung ausmacht, sondern wir müssen neue Formate finden. Bürgerräte haben wir ja mal auch vorgeschlagen, aber auch die Frage von Zukunftswerkstätten etc. Also wirklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Aber auch ein Referendum?
Ich glaube, man wird wahrscheinlich nicht umhinkommen, ein Referendum zu machen. Wir haben das bei den letzten Olympiabewerbungen gemacht. Und man kann jetzt nicht in der Konsequenz sagen, wir werden kein Referendum mehr machen, weil die letzten nicht erfolgreich waren. Aber ein Referendum ist nicht die Beteiligungsform, auf die es aus meiner Sicht ankommt, sondern Beteiligung lebt davon, dass Menschen wirklich auch in den Austausch gehen können, ihre Ideen einbringen können. Und ich finde es wichtig für eine Bewerbung, dass die dann auch ernst genommen werden. Es muss eine Bewerbung sein von, mit und für die Menschen. Sonst funktioniert es, glaube ich, auch hier in der Region nicht. Und dann muss man am Ende schauen, wie kann ein Referendum aussehen, wer stimmt am Ende ab und was bedeutet es eigentlich, wenn das Abstimmungsverhalten unterschiedlich ist. Das sind Fragen, die jetzt geklärt und beantwortet werden müssen.
Würden Sie dann auch Menschen aus ganz Deutschland mit einbeziehen wollen? Denn es ist ja tatsächlich auch so, dass Garantien des Bundes von allen Steuerzahlern herhalten müssten.
Das ist zwar richtig, aber zum einen gibt es ja eigentlich keine verfassungsrechtliche Möglichkeit, alle Menschen in Deutschland qua eines Bürgerentscheids zu befragen. Und es stellt sich auch die Frage, warum im Endeffekt alle Menschen von Kiel bis Garmisch-Partenkirchen jetzt befragt werden sollen, ob wir in der Region, die wir dann am Ende ja auch die Hauptlast sozusagen, aber natürlich auf der anderen Seite auch den Hauptvorteil unter Umständen von einem solchen Ereignis tragen, ob die jetzt alle befragt werden sollen. Und nochmal, das Entscheidende ist auch nicht am Ende die Frage, wer darf jetzt auf einem Zettel ein Kreuzchen machen, sondern das Entscheidende ist, welche Bürgerbeteiligungsformate finden wir vorher, um möglichst viele Menschen ernsthaft in einen Austausch mit einzubeziehen und überhaupt auch abzufragen, wollen die Menschen das hier in der Region?
Was sagt Ihnen da Ihr grünes Umfeld? Es war ja die Rede von einer erfreulich positiven Stimmungslage in Rhein-Ruhr. Das hat der DOSB-Präsident diese Woche gesagt. Merken Sie die auch in Ihrer Blase?
Wir haben uns einiges an Zeit genommen, um wirklich auch mal darüber zu diskutieren. Als das aufgekommen ist, ist ja jetzt schon einige Jahre her, da haben wir gesagt, wir wollen diesmal einen Diskussionsprozess machen. Wir Grüne sind traditionell durchaus kritisch, was Sportgroßereignisse angeht. Wir sind auch kritisch, was die Weltverbände des Sports angeht. Und ich glaube, wir sind das auch zu Recht. Die Skandale der letzten Jahre und Jahrzehnte haben das deutlich gemacht. Sie haben auch deutlich gemacht, dass sich der Sport an vielen Stellen entfernt hat. Nicht nur von den Sportlerinnen und Sportlern, sondern auch von den Menschen. Und beides ist der falsche Weg. Dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen einen Diskussionsprozess vorschalten. Wir haben uns mit vielen Sportpolitikerinnen und Sportpolitikern innerhalb der Partei ausgetauscht, mit den kommunalpolitisch Aktiven vor Ort ausgetauscht. Und wir haben ja am Ende auch auf unserem kleinen Parteitag im letzten Jahr einen Beschluss gefasst, der sagt, ja, Olympische Spiele in Rhein-Ruhr können eine Chance auch für die Region sein. Wir knüpfen aber klare Bedingungen daran, was die Kostentransparenz angeht, was Konzeptionierungen angeht und was auch wirklich nochmal die Festlegung darauf angeht. Wir brauchen nicht nur Infrastrukturprojekte für Olympische und Paralympische Spiele, sondern die Region müssen wir jetzt nach vorne bringen, unabhängig davon.
Josephine Paul war das, Sprecherin für Sportpolitik der Grünen im NRW-Landtag. Wie schwierig es ist, außerhalb von Olympischen Spielen Aufmerksamkeit zu bekommen, das wissen kleinere Sportarten. Dabei ist das im Sport heute für viele eine der wichtigsten Währungen. Ganz verkürzt gesagt, kann Aufmerksamkeit im Sport Geld und Sponsoren bedeuten. In Zeiten, in denen durch die neuen Medien viele neue Formate möglich sind, suchen Sportler auch selbst die Öffentlichkeit und erzählen Geschichten aus ihrem Sport. Zum Beispiel über Podcasts. Drei Podcasts mit ganz verschiedenen Konzepten hat sich Matthias Friebe angehört.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden.
Über 50 Mal hat der frühere Beachvolleyballer Dirk Funk, der auch einen Basketball-Podcast zur NBA betreibt, schon zum Volleyball-Podcast begrüßt. Eine Sendung, die nicht weniger zum Ziel hat als eine Revolution der Berichterstattung über Volleyball.
indem wir einfach mal neue Wege gehen und nicht, sage ich mal, die klassische Ergebnisberichterstattung, 2-3 Bilder dazu und ab dafür.
Erläutert Daniel Wernitz das Projekt. Der Beachvolleyballer gehört auch zum Team des Podcasts und will in eine Lücke der Medienberichterstattung stoßen.
Es gibt viel mehr zu erzählen, aber das passiert einfach nicht, weil Beachvolleyball bisher in den deutschen Medien nicht relevant genug ist und einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt.
Sportliche Analysen, Insiderwissen vom Trainingsplatz und aus den Wettkämpfen, aber auch das Geschehen in der Hallenbundesliga oder Verbandsthemen. Die Palette an Themen, die in den gut anderthalbstündigen Folgen diskutiert werden, ist groß. Dabei geht es nur um ein Ziel: mehr Wahrnehmung.
Unser Ziel ist einfach, den Sport größer zu machen, dem Sport neue und attraktive Plattformen zu bieten.
Mehr Aufmerksamkeit für den eigenen Sport, aber auf andere Art und Weise, das versuchen auch die Säbelfechter Max Hartung und Matthias Schabo für ihre Sportart im absoluten Nischendasein.
Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, Deutschlands besten und größten Fecht-Podcast.
Der vor allem eins ist, ein Tagebuch zweier Leistungssportler auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Woche für Woche berichten sie aus ihrem Alltag, diskutieren aktuelle Themen und sprechen über besondere Formen des Trainings.
Wir fokussieren uns eher auf uns persönlich,
erklärt Matthias Schabo. Ergebnisberichterstattung oder die Leistung der Teamkollegen spielt keine Rolle. Angelegt ist Demaskiert als persönlicher Bericht zweier Athleten, die nicht tagtäglich im großen Fokus stehen.
Wir sind keine Fußballer, die jeden Tag in den Medien sind. Und dann können wir auch mal ehrlich sein.
Zum Beispiel dann, wenn der Fechtweltverband über Regeländerungen nachdenkt, die Sportler ganz und gar nicht gut finden.
Was mich so auf die Palme bringt, ist, dass es keine wirkliche Erklärung gibt, warum. Also man hat das Gefühl, da sind im Weltverband ehemalige Säbelfechter, die irgendwie so eine Vorstellung haben, wie sich das gehört, was das wahre, tolle, einzige Fechten ist und die nicht wirklich irgendwie was davon verstehen, so eine Sportart weiterzuentwickeln.
Schimpft Hartung in einer aktuellen Ausgabe auf die Funktionäre. Diskutiert haben er und Schabo auch darüber, ob der Podcast nicht auch störend sein könnte in der Olympia-Vorbereitung. Immerhin benötigen die Fechter pro Episode rund 4-5 Stunden für Vorbereitung, Produktion und Verbreitung in den sozialen Medien.
Es kann aber sein, dass uns das vielleicht sogar hilft. Also wir haben Freunde gehabt, die meinten, das könnte ja auch quasi eine Art Therapiestunde sein für uns beide, über unsere Sorgen, unsere Meinungen, unsere Gefühle zu reden.
Ich hatte halt so ein bisschen den Anspruch an mich selbst, dass ich irgendwie so einen wirklichen richtigen Mehrwert den Leuten bieten möchte. Also wirklich irgendwas machen, wo sie was von haben, wo sie wirklich was lernen.
Erklärt Ruderer Max Planer sein Konzept, das nicht wie ein Tagebuch aus dem Alltag erzählen will, sondern als Coaching-Format daherkommt.
Willkommen bei Game Changer, deinem Podcast zur Entfaltung deiner vollen Potenziale mit Ruderweltmeister Max Planer.
Die zumeist nur wenige Minuten langen Folgen heißen beispielsweise »Wie ich das Kämpfen gelernt habe« oder »Vom Mobbingopfer zum Weltmeister«. Planer berichtet aus seiner Karriere, will Interessierten aus dem Sport, aber auch weit darüber hinaus mit seinen Erfahrungen eine Hilfestellung geben. Vor allem gehe es darum, negative Erlebnisse in Positives umzuwandeln.
Das ist sogar mit meiner Hauptaufgabe, dass ich vermitteln will, dass man aus Fehlern lernen kann und sollte, um sich weiterzuentwickeln, dass es ganz wichtig ist. Deswegen geht es auf jeden Fall auch immer wieder um eher so Ereignisse, die im ersten Moment negativ erscheinen.
Ob nun Coaching-Podcast, das Athletentagebuch der Fechter oder die Volleyballberichterstattung. Einig sind sich alle darin, transparent und auch offen mit kritischen Themen umzugehen.
Wir nehmen in unserem Podcast, das liegt uns wirklich am Herzen, kein Blatt vor den Mund.
Beteuert Fechter Schabo.
Wir reden über kritische Sachen, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir in der Position sind, das zu machen.
Etwa 300 Menschen hören im Schnitt die Folgen des Podcasts an. In ganz anderen Dimensionen bewegen sich die Volleyballer, die auf rund 6.000 Hörer kommen. Beachvolleyballer Wernitz formuliert es diplomatischer. In Negativpresse solle der Podcast nicht ausarten, er solle aber zu mehr Transparenz verhelfen.
Allerdings nehmen wir uns tatsächlich heraus, auch Themen, die halt nicht so gut schmecken oder einfach, wo wir Verband oder Verbandsentscheidungen oder Teamleistungen oder was auch immer einfach mal kritisch betrachten und da auch einfach mal ganz klar sagen, auf gut Deutsch, das war scheiße, so wie das da abläuft.
Da könne es auch durchaus passieren, dass der Volleyballverband nicht glücklich über manche Aussage ist, das gehöre aber dazu. Deshalb könne man den Podcast auch nicht mit vereinseigenen Kanälen, wie beispielsweise FC Bayern TV, vergleichen.
Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Wir haben niemanden, sag ich mal, der uns bezahlt oder wo man in irgendeiner Form meinen könnte, unsere News wären gelenkt oder würden Interessen verfolgen. Das Problem haben wir überhaupt nicht.
Ihr eigenes Interesse, mehr Aufmerksamkeit für sich selbst und ihre Sportart, auch ohne kritische Nachfragen von außen, haben sie damit auch erfüllt.
Wenn Sportler Podcaster werden, ein Beitrag war das von Matthias Friebe. Die Rollstuhl-Basketball-Szene erlebte vor 2 Wochen einen Schock. Der Sportart droht der Ausschluss von den Paralympics. Über die wahren Gründe rätselte die Athletensprecherin Mareike Miller hier bei uns im Interview. Deshalb hat sich meine Kollegin Jessica Sturmberg auf die Suche nach Antworten gemacht. Was steckt genau hinter diesem Konflikt?
Welchen Grad körperlicher Einschränkungen müssen Athleten aufweisen, damit sie bei den Paralympics teilnehmen dürfen? Daran entzündet sich nun ein Konflikt, bei dem die populärste Mannschaftssportart der Spiele, der Rollstuhlbasketball, aus dem Programm genommen werden könnte. Jedenfalls droht das Internationale Paralympische Komitee IPC damit, wenn der Rollstuhlbasketball-Weltverband nicht bis Ende Mai die Anforderungen des neuen Klassifizierungssystems erfüllt. Dieses wurde 2015 beschlossen und ist 2017 in Kraft getreten. Bis Ende Januar sei dieses neue Klassifizierungssystem kein so bedeutendes Thema gewesen, erklärt der Präsident des Rollstuhl-Basketball-Weltverbandes Ulf Mehrens gegenüber unserem Sender.
Wir führen seit 2015 mit dem IPC einen Dialog, wo es um die Klassifizierung geht von Menschen mit einer totalen, ich will es mal einfach so ganz einfach ausdrücken, totalen Behinderung bis zu einer leichten Behinderung. So, das ist ein sehr lockerer, ein normaler, offensiver Diskussionsbeitrag gewesen von beiden Seiten. Wir haben dann 2016 Rio gemacht mit dem Klassifizierungssystem, was uns seit Jahren begleitet.
Und das aus Sicht der Rollstuhlbasketballer gut funktioniere, weil es die unterschiedlichen Grade körperlicher Einschränkung in einem Team zusammenbringt durch ein ausgeklügeltes Punktesystem. Leichter eingeschränkte Spieler, etwa mit einem kaputten Knie, werden mit 4,0 bis 4,5 Punkten bewertet. Spieler mit großen Einschränkungen wie einer Querschnittslähmung mit einem Punkt. Die 5 Spieler auf dem Feld dürfen zusammen nie mehr als 14 Punkte mitbringen. Das Internationale Paralympische Komitee sieht in diesem System vor allem die mit 4,0 und 4,5 Punkten bewerteten Athleten kritisch und fordert, dass die Spieler noch einmal einer Bewertung unterzogen werden. Mit der Begründung:
Der IWBF ist prinzipiell großzügiger in der Anerkennung körperlicher Schädigungen, von denen viele aus den 10 anerkannten Beeinträchtigungen herausfallen, die das Klassifizierungssystem vorsieht.
Anders als Rollstuhl-Basketball-Weltverbandspräsident Ulf Mehrens erklärt das IPC zudem, dass die bisherige Auseinandersetzung zum neuen Klassifizierungssystem keine lockeren Gespräche gewesen seien, sondern:
Das ist keine neue Angelegenheit. Der Verband war seit Jahren darüber informiert und hatte ausreichend Zeit und Gelegenheit, sich damit zu befassen. Wir haben mit dem IWBF viele Monate zusammengearbeitet, um eine Lösung zu finden. Bis jetzt war der IWBF nicht bereit zu kooperieren, um die Anforderungen zu erfüllen, und daher mussten wir nun eine Entscheidung fällen,
heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Dass es jetzt nur noch 6,5 Monate bis zum Beginn der Spiele sind, sei zwar bedauerlich, aber es sei noch genug Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen. Auch hier gehen die Ansichten auseinander. Denn eine neue Begutachtung der Spieler kostet Zeit. Ebenso müsste für eventuelle Einsprüche ein Schiedsgerichtsverfahren bedacht werden, erklärt Weltverbandspräsident Ulf Mehrens, der zugleich auch Präsident des Deutschen Rollstuhl-Basketballverbands ist.
Das ist unschön, sehr, sehr unschön. Wir müssen sich vorstellen, dass auf der ganzen Welt alle Qualifizierungsturniere bisher gespielt worden sind und die Mannschaften natürlich mit dem alten Klassifizierungssystem angetreten sind dort. Das hat erhebliche Auswirkungen auf Spielerqualität, es hat erhebliche Auswirkungen auf Sponsoren vor Ort.
Daher sei die ganze Rollstuhl-Basketball-Welt und ganz besonders die 10 qualifizierten Frauen- und 12 Männermannschaften für die Spiele in Tokio gerade erschüttert darüber, dass jetzt so ein scharfer Wind weht, zumal es ein Publikumsmagnet ist, der auch gerne im Fernsehen übertragen wird. Gerade deswegen ist Männer-Bundestrainer Nikolai Zeltinger diese Zuspitzung jetzt schleierhaft. Er weiß nach erfolgreicher Qualifikation und mitten in der Vorbereitung nicht, ob sein Team nach Tokio fahren darf und wenn ja, mit welchen Spielern. Viele haben dem Sport oberste Priorität vor Ausbildung und Beruf eingeräumt und sind frustriert. Bundestrainer Zeltinger bedauert dabei auch den ideologischen Streit.
Inhaltlich halte ich es halt für sehr gravierend, irgendwie, dass wir jetzt in eine Debatte gerutscht sind, wo darüber diskutiert wird, ist ein Mensch behindert genug, um daran teilzunehmen, oder reicht die Behinderung nicht. da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich eine Ausgrenzung und fast eine Diskriminierung von Behinderten. Dahinter steckt natürlich die Frage, was ist Behinderung? Und das ist halt irgendwie eine Frage, die halt auch nicht so ganz leicht zu beantworten ist.
Und die bei strikter Auslegung auch bedeutet, dass die Paralympics eine exklusivere Veranstaltung sind. So ist die erklärte Absicht des IPC, dass paralympischer Sport denjenigen vorbehalten ist, die eine anerkannte Beeinträchtigung haben. Als anerkannt gelten die in einer Liste ausdrücklich genannten Schädigungen. Der Rollstuhlbasketball versteht sich seit Jahren jedoch als inklusive Sportart, die Menschen mit wenig und mit erheblichen Einschränkungen und zum Teil auch sogar ganz ohne Behinderungen zusammenbringt. Dass die leichter Geschädigten die Schwergeschädigten aus dem Wettbewerb verdrängen könnten, sieht Nikolai Zeltinger beim Rollstuhlbasketball nicht.
Ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Wir wissen es seit Anfang Februar, die chinesische Anti-Doping-Agentur setzt bis auf Weiteres die Kontrollen aus, wegen des Coronavirus und seiner raschen Verbreitung in China. Es geht um die Gesundheit vieler Menschen, das wirft aber auch einige Fragen auf, ein halbes Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Ich habe ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt gefragt, wie schwer das aus seiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt wiegt.
Nun, das ist am Ende eine Interessensabwägung. Auf der einen Seite steht natürlich der Schutz des Lebens an allererster Stelle und dem gegenüber die Frage der Dopingtests in China. Es ist aus meiner Sicht natürlich verständlich, dass, wenn die Situation tatsächlich so gravierend ist, wie sie sich derzeit darstellt, was Covid-19, also das Coronavirus betrifft, dass dann natürlich die Priorität die sein muss, erstmal Menschen zu schützen. Das heißt auf der einen Seite Athleten und auf der anderen Seite übrigens auch Dopingkontrolleure in China, die unterwegs sind, die durchs Land reisen und die natürlich auch sich der Gefahr aussetzen könnten, mit diesem Virus infiziert zu werden. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber die Frage der ordnungsgemäßen, der regelmäßigen Dopingkontrollen in China, gerade etwa in der Zeit vor den Olympischen Spielen von Tokio 2020. Und je länger dieser Zeitraum der wenigen oder Nichtkontrollen in China andauert, desto schwerwiegender ist das natürlich auch für das Anti-Doping-Kontrollsystem.
Ab wann muss man sich denn bei einem solchen Ausstand Sorgen machen, dass die Periode zu lange wird, in der Athletinnen und Athleten nicht getestet werden?
Also nach meinem Kenntnisstand wird in den letzten Tagen und Wochen intensiv daran gearbeitet, auch auf internationaler Ebene, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Beispielsweise die International Testing Agency ist da wohl sehr aktiv momentan. Die kooperieren übrigens mit der Shinada, mit der chinesischen Anti-Doping-Agentur. Und es geht jetzt um die Frage, wie man mit Dopingkontrolleuren in China umgeht. Auf der einen Seite also die direkte Kontrollen der Shinada, auf der anderen Seite Kontrollen der International Testing Agency, die ja für die internationalen Sportfachverbände die Kontrollen, jedenfalls für einen Teil der internationalen Fachverbände, diese Kontrollen unter anderem eben auch in China durchführt. Und nach dem, was ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, ist es wohl so, dass derzeit intensiv nach Auswegen gesucht wird. Es gibt momentan in der Tat wenig, womöglich sogar so gut wie gar keine Kontrollen in China. Aber wie ich gehört habe, wird wohl darüber nachgedacht, derzeit die Dopingtester, also die Kontrolleure in China, ob sie nun selbst Chinesen sind oder ob sie Ausländer sind oder ob sie im Auftrag ausländischer sogenannter Sample Collection of Agencies, also Dopingproben, Entnahmefirmen, wenn man so möchte, arbeiten. Das ist dann jeweils zu unterscheiden. Aber bei all denen wird wohl jetzt versucht, die genau zu untersuchen, also eben auf diesen Virus hin zu untersuchen. Und wenn die in einer bestimmten Zeit eben offensichtlich dann nachweisen können durch diese Untersuchungen, dass sie nicht von diesem Virus infiziert sind, dann wird man wohl jetzt demnächst die Dopingkontrollen sukzessive wieder erhöhen. Aber in welcher Zahl, in welchem Umfang das dann am Ende passiert, ist die zweite Frage. Also man muss wohl schon davon ausgehen, dass in der nächsten Zeit deutlich weniger Dopingkontrollen in China stattfinden. Und natürlich, wenn das jetzt Monate dauern sollte, dann muss man sich ernsthafte Fragen stellen, denn das ist natürlich ein ideales Schlupfloch für potenzielle Doper, um so in dieser Zeit zu manipulieren.
Nun weiß man ja zum Beispiel von der deutschen nationalen Anti-Doping-Agentur, dass sie sich auch um Athletinnen und Athleten aus Deutschland kümmert, wenn sie im Ausland sind. Jetzt wäre noch die Frage, gilt das Ganze eigentlich nur für Athleten, die sich in China befinden? Und was ist mit den chinesischen Athletinnen und Athleten, die zum Beispiel gerade im Ausland sind?
Wenn man davon ausgeht, dass die chinesischen Athleten, die sich gerade im Ausland befinden, mit diesem Virus nicht infiziert sind, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich größer zu sein scheint als bei Chinesen im Land selber, wo das Ansteckungsrisiko naturgemäß höher ist, gehe ich mal davon aus, dass das Problem da bei weitem nicht so akut ist. Und nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist es eben auch so, so ist es mir aus einschlägigen Kreisen berichtet worden, dass Chinesen, die sich entweder regelmäßig oder dauerhaft oder jetzt auch gerade im Ausland aufhalten, dass bei denen Dopingtests durchgeführt werden. Dann aber natürlich nicht von der chinesischen Anti-Doping-Agentur, sondern eben entweder von der International Testing Agency oder von den Sportfachverbänden, die noch keinen Vertrag mit der International Testing Agency haben.
ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt bei uns im Deutschlandfunk. Es gibt neben dem Volleyball noch ein Pokalfinale mit Berliner Beteiligung heute. Die Basketball-Bundesligisten Berlin und Oldenburg duellieren sich ab 8:30 in der Hauptstadt. Jakob Rüger ist vor Ort. Frage in die Arena. Wer ist da heute Abend Favorit?
Ja, die Albatrosse von Alba Berlin sind der leichte Favorit in diesem Spiel. Das soll aber nicht heißen, dass die Oldenburger hier keine Chance haben. Sie setzen auf Ricky Paulding, ihren Allstar, 37 Jahre alt. Der Mann hat sehr viel Erfahrung und der soll die Oldenburger heute zum Titel führen. Und sie setzen auf die große Unterstützung ihrer Fans. 1500 Anhänger sind aus Oldenburg mit in die Hauptstadt gereist und wollen versuchen, dagegen zu halten vor 14.000 Zuschauern. Denn auch die Berliner, die sind natürlich heiß auf ihren 10. Pokaltitel und wollen den Heimvorteil in der eigenen Arena nutzen. Vor wenigen Stunden gab es hier in der Mercedes-Benz Arena noch ein Eishockeyspiel. Die Eisbären Berlin haben gegen die Adler Mannheim gespielt. Danach hat man in Windeseile das Eis abgedeckt, das Basketballparkett draufgepackt. Und in der Tat, jetzt kann gespielt werden ab 20.30 Uhr. Das erste Highlight dieser Basketball-Bundesliga-Saison. Es geht um den ersten Titel, der Pokal. Die Oldenburger wollen ihn zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnen. Die Berliner wollen ihren 10. Titel. Also 20.30 Uhr geht's los, Alba Berlin gegen Oldenburg.
Danke, Jakob Rüger. Zwischen Schalke und Mainz ist es beim 0:0 geblieben. Stefan Kerstold.
Keine Tore in Mainz, das bedeutet die Mainzer mit dem ersten Unentschieden am 22. Spieltag. 0:0 endet die Partie gegen den FC Schalke 04. Und dabei hätten die Königsblauen kurz vor dem Ende alles klar machen können. McKennie völlig freistehend, Kammer aus 5 Metern, zentrale Position zum Kopfball. Und den setzte er, hat eigentlich bis dahin alles richtig gemacht, rechts am Pfosten vorbei. Viel Glück für Robin Zentner, den Keeper der Mainzer und die Mainzer Abwehr, die ihrerseits eine gute Chance hatten, kurz vor dem Ende, als Quaison, der Dreifachtorschütze aus dem Hertha-Spiel, nur die Querlatte traf. Letztendlich ein gerechtes Unentschieden, keine Tore in Mainz, 0:0 zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04.
Ums große Ganze im Sport geht es ab 23.30 Uhr im Deutschlandfunk Sportgespräch mit dem grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit. Er räumt ein, trotz politischer Einflussnahme und Kapitalismus bleibt der Fußball faszinierend für ihn.
Autokraten, Saudi-Arabien, Katar, was weiß ich, russische Magnate und wer auch immer, das stimmt. Und andererseits gibt es einen Fußball und es gibt 22 Spieler, die rennen dem Ball hinterher. Und sobald der Ball rollt, da sind wir fasziniert. Und das ist der Widerspruch, in dem wir leben. Es ist so wie mit der Tour de France. Ich bin aufgewachsen mit der Tour de France. Ich bin fasziniert von der Tour de France im Fernsehen. Dann kommen sie Doping, ja, Lance Armstrong, Jan Ullrich, ja. Aber erinnern Sie sich auch, als Jan Ullrich gegen Lance Armstrong die Berge hochgefahren ist, da waren die ganzen deutschen Sportreporter, wahrscheinlich auch Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, fasziniert von dem Spektakel. Und dann sagt man ihnen, das war alles gedopt. Ja, ihre Siege sind ihnen weggenommen worden. Richtig. Und trotzdem gucken wir morgen wieder Tour de France, auch wenn wahrscheinlich weiterhin gedopt wird.
Ein emotionales Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Daniel Cohn-Bendit, zu hören ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder schon jetzt in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und das war's auch schon wieder mit Sport am Sonntag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.